Sechs Tage. Eine Kolportage von Julius Grützke und Thomas Platt. Gelesen von Gunnar Solka. Zweiter Teil. Auf der Hebebühne.
Sebastian hatte den Transport der Murano-Leuchte selbst begleiten wollen und war mit einem gemieteten Wagen aus Italien gekommen. Jetzt saß er in diesem Auto und sah durch die Windschutzscheibe auf den Parkplatz des Velodroms, wo bereits die ersten Besucher eingewiesen wurden. Er musste noch einmal nach Hause, um sich umzuziehen und Alexandra abzuholen. Seit einer Woche hatte er seine Frau nicht gesehen. Eigentlich hätte er sie längst anrufen müssen, da klingelte sein Handy. Sebastian wusste schon, wer es war, bevor er auf das Display geschaut hatte. Alexandra wollte wissen, ob er schon auf dem Weg nach Hause sei. Mit dem Hinweis darauf, dass er bereits im Auto sitze, fragte er sie, ob sie für die Eröffnungsfeier umgezogen sei. Es sei nicht mehr viel Zeit. Aber Alexandra schlug vor, das Fest ganz ausfallen zu lassen, nach allem, was passiert sei. Sebastian fuhr aus der Haut. Mit einem Mal war ihm klar geworden, dass Alexandra hinter seinem Rücken mit ihrem Onkel gesprochen hatte. Ein lang gehegter Verdacht schien sich jetzt bei ihm zu bestätigen. Onkel und Nichte wollten ihn um seinen Triumph bringen, um ihn klein zu halten. Ärgerlich stellte er Alexandra vor die Wahl, entweder sofort ins Taxi zu steigen oder zu Hause zu bleiben. Er jedenfalls wollte hierbleiben. Alexandra versuchte, die Wogen zu glätten und bat ihren Mann, wenigstens den Kindern noch gute Nacht zu sagen, aber da hatte er schon aufgelegt. Die Halle war bis auf den letzten Platz besetzt und als der Sportpalastwalzer zum Einzug der Athleten gespielt wurde, pfiffen alle mit. Das Gedränge auf den Rängen war abenteuerlich. Die Massen wollten einfach nicht zur Ruhe kommen, auch nicht, als der Startschuss ertönte und die Fahrer sich in die Pedale stemmten. Von Beginn an war klar, dass das Sechstagerennen eine Wiedergeburt erlebt hatte und dass gerade die oft kritisierte Kälte der modernistischen Architektur der Begeisterung der Berliner einen idealen Rahmen gab. Im VIP-Bereich in der Mitte des Runds direkt unter der Murano-Leuchte empfing Sebastian die Glückwünsche der örtlichen Prominenz, nachdem Heinz Schilbach sich früh verabschiedet hatte. Sebastian sonnte sich in dem Lob, dessen er so lange entbehren musste, und wies immer wieder bescheiden darauf hin, dass noch längst nicht alles fertig sei. Zum Beispiel die Lampe hoch über ihn, die erst mit Strom versorgt werden müsse. Ein berühmter Entertainer, der sich sogar noch mit Sebastian fotografieren ließ, fand sofort überschwängliche Worte für den Kronleuchter, der nicht leuchtete, und hob das Glas auf seinen Gestalter. Wiewohl er sich nicht der Bemerkung enthalten konnte, dass er auch ohne die Deckenbeleuchtung schon doppelt sehe. Damit spielte er auf seine stadtbekannte Neigung zum Alkohol an, was die anwesenden Pressevertreter mit anerkennendem Gelächter quittierten. Sebastian ließ sich die Laune nicht verderben und stieß mit an. Da packte ihn jemand an der Schulter. Es war der Polier der Gerüstbauer. Die Nachricht vom Tode des abgestürzten Bauarbeiters kam denkbar ungünstig. Sebastian hatte den Gedanken an den Mann auf den morgigen Tag verschoben, doch nun drängte es sich zwischen ihn und die Würdigung seines Werkes. Feindselig blickte ihn der Polier an, als erwarte er eine Entschuldigung. Sebastian wollte schleunigst weg von diesem steinernen Gast, aber auch nicht feige sein. Schnell trat er an die Biertheke, wo sich eine Traube von Bauherren um Getränke bemühte, und ergriff das Wort. Mit feierlichem Ernst erklärte er, dass große Bauten selbst in unserer Zeit noch große Opfer verlangten und auch diese Halle habe noch in letzter Minute ein Leben gekostet. Er regte eine Schweigeminute zu Ehren des gestürzten Arbeiters an. Die Umstehenden senkten wie er den Kopf und verstummten. Auch das Personal hinter der Theke hielt nach einer Handbewegung von Sebastian inne. Der Rest des Publikums, das ja von den Vorgängen bei den VIPs keine Ahnung hatte, johlte unverdrossen weiter und hob die stumme Runde gleichsam hervor. Sebastian beendete das kurze Gedenken und wollte noch eine Spendensammlung zugunsten der Familie des Toten anregen. Dazu wendete er sich nach dem Polier um. Er war nicht mehr da. Sebastian zuckte mit den Achseln und reihte sich am Bierstand ein. An der Zapfanlage im VIP-Bereich gab es ein Problem. Die Schlange hatte inzwischen eine Länge erreicht, die viele davon abhielt, überhaupt noch nach Bier anzustehen. Abseits hatten sich Grüppchen gebildet, die beratschlagten, wie man doch noch an Getränke kommen könnte. Rebecca Larsen hatte schon genug. Moritz hatte sie und ihre Freundin Silvia zwar mit seinem unnachahmlichen Charme nicht nur ohne Ticket in die Halle, sondern sogar noch in den VIP-Bereich schleusen können, aber das ganze Ereignis von schwitzenden Proleten, lärmender Musik und langweiligem Sport war nichts für die kultivierte junge Frau, die sich sonst auf eher künstlerischem Parkett bewegte. Rebecca war eine beeindruckende Erscheinung, die schon im Alter von 13 Jahren als Schönheit galt, die sogar von dem ausgewiesenen Frauenkenner und damaligen kanadischen Premier als schönste Frau der Welt bezeichnet wurde. Pierre Trudeau ist inzwischen tot, sonst würde er sein Urteil von damals wahrscheinlich einschränken. Rebeccas Gesicht hatte zwar seine nordische Frische bewahrt, aber ihr Leib hatte matronenhafte Konturen angenommen, sodass ihre Kleider ihre Figur eher verhüllten, als sie herauszustellen. Das hatte ihren Erfolg bei Männern nicht geschmälert. Ihre schon früh erworbenen Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht verliehen ihr die Autorität einer Liebesgöttin. Um sich versammelte sie eine Schar gut aussehender und kultivierter Frauen, die in ihrem Gefolge aufblühten und die Anziehung von Rebecca noch erhöhten. Wiewohl sich die Gespräche in diesem Kreis meist um Männer drehten, spielten sie in Rebeccas Leben eine weitaus geringere Rolle, als Außenstehende es annahmen. Gefragt waren sie höchstens als Liebhaber oder Lebensberater, die sich gern in der Umgebung schöner Frauen zeigten und dafür die Zeche übernahmen. Im Zentrum von allem thronte Rebecca, die sich gerne Generalin nennen ließ und blieb inmitten des ganzen von ihr angezettelten Getümmels seltsam unberührt. Im VIP-Bereich des Velodroms war es für Rebecca allerdings schwer, Wirkung zu entfalten. Eben hatte ein verirrter Kerl im Blaumann sie angerempelt und wollte sich nicht einmal entschuldigen. Rebecca hielt nichts mehr an diesem proletarischen Ort. Moritz, der von allen nur Skipper genannt wurde, weil er nicht segeln konnte, bat sie abzuwarten. Es werde bestimmt noch etwas passieren, das habe er im Urin. Rebecca lachte und schien neckisch der Lüge. Sein Reservoir für diese Flüssigkeit hatte er draußen auf dem Parkplatz entleert. Jetzt brauchten sie Nachschub. Der Skipper hatte eine Idee. Rebecca sollte einen der Männer ganz vorne in der Schlange anhauen, Biere mitzubringen. Sie war einverstanden, allein deshalb, weil sie vorhatte, ihre junge Freundin Silvia mit dem Skipper zusammenzubringen. Rebecca hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, ihre abgelegten Liebschaften mit Freundinnen zu verkuppeln. Die etwas spröde Silvia, die überall nur dabei stand, wie bestellt und nicht abgeholt, brauchte bloß noch mit Alkohol angeheitert zu werden. Den Rest würde der Skipper besorgen, der Rebeccas Absichten längst durchschaut hatte. Also ließ Rebecca die beiden allein und suchte sich unter den ersten 5 Männern in der Schlange ein geeignetes Opfer. Das lange Anstehen hatte Sebastian ins Grübeln gebracht. Die Fahrt aus Italien, das Desaster mit der Leuchte, der Tod des Gerüstbauers und der Streit mit Alexandra, das alles erschöpfte ihn und in seinen Gliedern spürte er eine ungeheure Müdigkeit. Er hörte kaum, wie ihn eine Frau ansprach. Erst als Rebecca ihn am Ärmel griff, verstand er, dass sie etwas von ihm wollte. Er drehte sich nach ihr um und sah ihr ins Gesicht. Rebecca lächelte und sprach, aber es war ohne Bedeutung für ihn. Er war völlig verzaubert. Rebecca erschien ihm wie ein Engel, der alle Sorgen von ihm zu nehmen versprach, wenn Sebastian ihm nur folge. Noch vor Sekunden hatte er sich wie ein Gefangener gefühlt, jetzt bot ihm diese Frau die Freiheit an. Dass sie nur Bier wollte, begriff er erst, als sie diesen Wunsch zum dritten Mal wiederholt hatte und ihm zur Bekräftigung einen 20-Markschein entgegenstreckte. Er schob ihre Hand weg und zog einen Geldschein aus der Brusttasche. Es waren 1.000 Mark. Der Kellner reichte ihm eine Champagnerflasche herüber. Der Skipper staunte nicht schlecht über Rebeccas Errungenschaft. Bevor man sich vorgestellt hatte, wurde schon angestoßen. Silvia und Moritz dankten dem edlen Spender, aber Sebastian wollte nichts hören. Endlich wurde sein Ehrentag richtig gefeiert. In der Sorge, dass seine unbefangenen neuen Bekannten weggehen könnten, forcierte er seine gute Laune, deren Aufgesetztheit vom Skipper zwar erkannt, aber nicht moniert wurde. Der Skipper war durchaus bereit, über alles hinwegzusehen, wenn dabei eine weitere Magnumflasche heraussprang. Er steuerte sogar ein kleines Kabinettstückchen bei, in dem er den Blaumann nachäffte, der Rebecca vorhin angerempelt hatte. Sebastian verfiel in eine hysterische Begeisterung über die treffende Nachahmung. Genau so seien diese Bauarbeiter. Nur Silvia ging das Theater auf die Nerven. Sie drängte auf Abmarsch. Sebastian sah seine Felle wegschwimmen. Er tat empört. Sollte er die nächste Flasche etwa ganz allein austrinken? Rebecca sah ein, dass es ungehörig war, so unvermittelt aufzubrechen, auch weil der Abend entgegen ihren Befürchtungen noch eine angenehme Wendung genommen hatte. Widerwillig ließ Silvia sich noch zu einem Glas überreden, dann aber sah auch der Skipper, dass er sich zu entscheiden hatte. Er legte seinen Arm um sie und erklärte den anderen, dass er sie nach Hause bringen werde. Rebecca wollte protestieren, aber Sebastian beruhigte sie. Der Fahrdienst stehe die ganze Nacht zu ihrer Verfügung, und zwar gratis. Diese Bemerkung gab den Ausschlag. Sebastian hatte selbst in seinem euphorisierten Zustand instinktiv erkannt, dass Rebecca sich zwar routiniert in der Welt von Geld und Ruhm bewegte, aber sehr wohl auf den Pfennig schaute. Nachdem der Skipper mit Silvia im Schlepptau zwischen Smokings und langen Abendroben verschwunden war, flaute das Gespräch zwischen Rebecca und Sebastian zusehends ab. Immer wieder erinnerten sie sich der grandiosen Darbietung des Skippers und versuchten ihrerseits, das Bauarbeiteridiom nachzuahmen, ohne allerdings je die Mischung aus Antriebslosigkeit und Großspurigkeit zu erreichen, die Sebastian an der Charakterisierung des Skippers so entlarvend gefunden hatte. Als die Flasche geleert war, stand Rebecca auf. Sie wollte jetzt gehen und fragte nach dem Fahrdienst. Sebastian wies auf sich. Bei jedem anderen hätte Rebecca Bedenken gehabt, in den Wagen zu steigen, nach den Flaschen Champagner, die ihr Fahrer in sich hineingeschüttet hatte. Aber Sebastians geradezu erdrückende Selbstsicherheit hatte jeden Zweifel an seiner Fahrtüchtigkeit verscheucht. Dieser mächtige Körper schien noch ganz andere Mengen Alkohol zu vertragen. Auf der Fahrt spielte er ihr Musik vor, die ihn die ganze Reise aus Venedig begleitet hatte. Seine Erklärungen zur Bedeutung der Komposition, die er für genial und zeitlos hielt, enthoben Rebecca der lästigen Verpflichtung zu weiterer Konversation. Sie konnte versonnen aus dem Seitenfenster schauen und daran denken, ob der Skipper schon beim ersten Mal mit Silvia seine Lieblingsstellung durchgesetzt hatte. Sie erschrak geradezu, als Sebastian vor ihrem Haus in der Holsteinischen Straße anhielt. Etwas gedankenverloren fragte Rebecca, wann er zurück nach Venedig müsse. Sebastian lachte und erklärte ihr, warum er in Venedig war. Rebecca wurde plötzlich wieder hellwach. Wenn sie gewusst hätte, dass er das Velodrom gebaut hat, wäre sie viel aufmerksamer gewesen, um auch auf Einzelheiten zu achten. Sebastian erkannte seine Chance und nutzte sie. Er lud sie zu einer Führung durch das Gebäude ein. In 7 Tagen, wenn das Rennen vorbei sei. Der Skipper rief erstaunlich früh an. Die Neugier hatte ihn auch morgens nicht ruhen lassen, obwohl er eine weitaus erschöpfendere Nacht verbracht hatte als Rebecca, deren angeborenes Phlegma ihr stets einen ruhigen Schlaf bescherte. Er wollte gleich vorbeikommen und behauptete, schon Brötchen fürs Frühstück gekauft zu haben. Rebecca tat zwar mürrisch, doch eigentlich war ein Besuch des Skippers ihr recht, denn auch sie wollte so rasch wie möglich über die Nacht mit Silvia ins Bild gesetzt sein. Wenige Augenblicke später klingelte es. Rebecca fragte den Skipper, wo er Silvia gelassen hatte. Er kündigte sie für später an und begann, den von seiner Freundin so dringend erwarteten Bericht zu erstatten. Rebecca war besonders deshalb so interessiert, weil sie so zum ersten Mal etwas über das Intimleben ihrer jungen Freundin erfahren konnte. Der Skipper setzte eine genießerische Miene auf und geriet ins Schwärmen. Silvia war lange nicht so spröde, wie sie sich gab. Gleich im Flur sei es losgegangen, und erst beim 3. Mal hätten sie es bis zum Bett geschafft. Noch nie sei eine Frau bei ihm so abgegangen. Rebeccas Gesicht verfinsterte sich. So genau hatte sie es nun auch wieder nicht wissen wollen. Der Skipper erkannte augenblicklich, woher der Wind wehte, und machte eine waghalsige Wende, um alle seine Schilderungen gleich abzuschwächen oder sogar ins Gegenteil zu verkehren. So waren die Aktionen in Flur und Küche plötzlich Ausweichmanöver der genannten Silvia, die ihr Laken unbefleckt halten wollte. Und die schrillen Lustschreie nur eine Theatervorstellung einer nicht leicht zu befriedigenden Frau, wahrscheinlich aus Pornostreifen abgeschaut, um ihn nicht zu enttäuschen. Rebecca goss zufrieden Kaffee ein und griff nach den Brötchen. Der Skipper nutzte die Gelegenheit und fragte nach Rebeccas Galan von gestern. Auf diese Frage hatte Rebecca nur gewartet. Sie machte eine kleine Pause, während der sie Milch aufschäumte und sich das Brötchen mit Krabbensalat belegte, bevor sie die Bombe platzen ließ. Ihr Begleiter, der sich auch auf der Heimfahrt als vollendeter Gentleman erwiesen habe, sie warf einen vielsagenden Blick auf den in diesen Belangen stürmischen Skipper, sei Architekt und habe das Velodrom entworfen. Der Skipper war irritiert. Das Velodrom hatten doch Schilbach und Voss aus Stuttgart gebaut, und Heinz Schilbach war weit über 60. Rebecca ließ sich ihren Erfolg nicht nehmen. Sie kramte in ihrer Handtasche und brachte eine Visitenkarte zutage, die sowohl ihr als auch dem Skipper recht gab. Sebastian Nolte wies sich dort als Architekt bei Schilbach und Voss aus. Der Skipper blieb skeptisch. Dieser Sebastian habe gestern wohl ein wenig auf die Pauke gehauen. Er konnte das allerdings gut verstehen. Ein Bürohengst vergaloppiert sich eben leicht, gerade wenn Champagner fließt. Rebecca verstand da keinen Spaß. Beleidigt widersprach sie, dass Sebastian sehr wohl etwas zu sagen habe. In einer Woche werde er sie abholen und ihr sein Bauwerk von oben bis unten zeigen. Der Skipper lachte. In einer Woche? Bis dahin sei alles vergessen. Der Mann habe doch bestimmt Frau und 3 Kinder. Nachdem Sebastian von seiner Tochter Johanna geweckt worden war, hatte er schnell beschlossen, die Bedeutung des gestrigen Tages herunterzuspielen. Am Frühstückstisch gab er seiner Frau recht. Er hätte gestern auf sie hören und heimfahren sollen. Die Gesellschaft, die sich da versammelt habe, sei es wirklich nicht wert gewesen und er sei nur aus Höflichkeit und Pflichtgefühl so lange geblieben, weil Heinz ihn ja gleich mit den Offiziellen allein gelassen habe. Alexandra nahm Sebastians Worte hin, obwohl sie spürte, dass sich etwas ereignet haben musste. Sie kannte ihren Bassi. Er hatte bisher immer die Nähe zu Geld und Rang gesucht. Aber sie wollte nicht weiter in ihn drängen. Sie konnte warten. Er würde es ihr schon irgendwann erzählen. Im Büro warteten Marcel Voss und Heinz Schilbach auf Sebastian. Sie gratulierten ihm zur Fertigstellung des Velodroms, das es ohne ihn nicht gäbe. Den Tod des Bauarbeiters und den Ärger mit dem Licht erwähnten sie nicht. Stattdessen lobten sie die Leistung von Sebastian vor allen Mitarbeitern und schenkten ihm ein handgefertigtes Fahrrad aus der Werkstatt von Eddie Merckx. Dann luden sie ihn zum Essen ein. Bei Steinbutt im Zitronengrassud kamen sie auf ein Versprechen zurück, das sie ihm vor 2 Jahren gemacht hatten. Er sollte nach der Eröffnung des Velodroms zum vollwertigen Partner in die gemeinsame Firma eintreten. An dieser Absicht hatte sich selbstverständlich nichts geändert, nur der Zeitpunkt war ungünstig. Heinz Schilbach begann umständlich, die bilanztechnischen und steuerlichen Probleme zu erklären, die eine Verschiebung der Übertragung von Anteilen auf den Beginn des nächsten Geschäftsjahres nahelegten. Sebastian war erleichtert. Er hatte schon Schlimmeres befürchtet. Aber tatsächlich spielten Schilbach und Voss auf Zeit. Die Vorfälle von gestern hatten sie dazu bewogen, erst einmal abzuwarten, ohne Sebastian vor den Kopf zu stoßen, zumal da der Wettbewerb zur Bebauung des Alexanderplatzes alle Kräfte beanspruchte. Man konnte auf Sebastian in dieser Phase nicht verzichten. Mit großem Elan organisierte Sebastian in den nächsten Tagen die Ausarbeitung des Wettbewerbsbeitrags von Schilbach und Voss, der auf einigen hingeworfenen Skizzen von Heinz Schilbach beruhte. Sebastian hielt nicht viel von den allzu lässigen Entwürfen seines ehemaligen Professors, zu dem er einst voller Verehrung aufgeschaut hatte. Jetzt war der Mann offenbar alt geworden und versuchte, sich an die heutige Mode anzubiedern. Das wollte Sebastian verhindern, denn für ihn stand Architektur jenseits der Zeit und musste absoluten Maßstäben gehorchen, die er zu kennen glaubte. auch wenn er sie nur aus Schilbachs Vorlesungen übernommen hatte. Deshalb interpretierte er die schwungvollen Linien von Schilbach zu den Glaskörpern um, die das Markenzeichen des Büros waren. Schilbach selbst kümmerte sich nicht um den Fortgang der Planungsarbeiten. Er widmete sich seinen Möbelentwürfen in Stuttgart. Nach seinen Erfahrungen mit dem Velodrom hatte er keinen Grund, an Sebastians Werktreue zu zweifeln. Auch übers Wochenende war Sebastian kaum zu Hause, weil der Abgabetermin nahte. Immer wieder musste er an seine Begegnung beim Sechstagerennen denken und an die Verabredung am kommenden Donnerstag. Jedes Mal verwarf er den Gedanken, dass er Rebecca wiedersehen würde. Schließlich waren sie beide nicht ganz nüchtern gewesen, als sie sich verabschiedet hatten. Er wollte sie schon anrufen, um die Sache aus der Welt zu schaffen, aber er hatte nicht ihre Telefonnummer. Sie hätte sich ja auch melden können, doch das tat sie nicht. Nur der Anruf eines Fliesenlegers irritierte ihn einen Moment. Er hatte sich auf ein Treffen beim Sechstagerennen bezogen und die Sekretärin nach Sebastian ausgefragt. Sebastian dachte lange über diesen Unbekannten nach und ließ sich das Telefonat ausführlich schildern. Aber er kam nicht darauf, dass der Skipper seine Neugier unter dem Alias eines Handwerkers zu befriedigen versucht hatte. Rebecca hatte sich im Café Murschitz, das im Erdgeschoss ihres Hauses altmodischen Kranzkuchen und heiße Schokolade anbot, direkt ans Fenster platziert, um die Ankunft des Architekten abzuwarten. Die Zweifel des Skippers hatten auch sie etwas unsicher gemacht, obwohl sie ihr Vertrauen in die Zuverlässigkeit von Sebastian immer wieder beteuerte. Deshalb fühlte sie sich auch besonders bestätigt, als Sebastians Wagen pünktlich zur verabredeten Stunde genau dort Halt machte, wo er vor einer Woche schon einmal gestanden hatte. Sie bezahlte und ging schnell hinaus, wo Sebastian an ihrer Haustür die Klingelschilder betrachtete. Sebastian hatte sich schon damit arrangiert, dass er vergeblich gekommen war. Er kannte ja nicht einmal Rebeccas Familiennamen. Eigentlich war er sogar erleichtert, dass nichts aus diesem Nachmittag wurde. Jetzt konnte er früher nach Hause und sich endlich einmal wieder um die Kinder kümmern, statt ihnen bloß noch Gute Nacht sagen zu können. Der Gedanke an Alexandra und die Kinder huschte nur kurz durch sein Gehirn, denn Rebeccas Auftreten verscheuchte das schlechte Gewissen, das mit der Familie seit ihrem Umzug nach Berlin untrennbar verknüpft war und machte einer Leichtigkeit Platz, die viel mit der Gewissheit zu tun hatte, dass er dieser besonderen Frau etwas bedeutete. Sie begrüßte ihn nonchalant mit einem Kuss auf die Wange, der ihm durch Mark und Bein ging. So nah waren sich die beiden noch nie gekommen. Bevor Rebecca einsteigen konnte, musste sie Pläne und Unterlagen vom Beifahrersitz nehmen und auf die Rückbank bugsieren. Sie warf einen kurzen Blick auf die Zeichnungen und faltete sie dann akkurat zusammen. Sebastian entschuldigte sich für die Unordnung und bewunderte etwas übertrieben Rebeccas Geschick im Umgang mit den Papieren. Rebecca erklärte ihm, dass sie beruflich viel mit Zeichenbedarf zu tun habe. Schließlich war sie in einer großen Papeterie als Filialleiterin beschäftigt. Auf der Fahrt zum Velodrom erzählte sie ihm von Begegnungen mit Künstlern, die zu ihren Kunden zählten, ohne allerdings den für Prominenz und Autorität sehr empfänglichen Sebastian zurückzusetzen oder auszuschließen. Eher im Gegenteil. Rebecca machte sich nachgerade lustig über die Eitelkeiten ihrer Kundschaft und brachte Sebastian mehrmals zum Lachen. Sebastian fühlte sich frei und gelöst, als sie auf die Eddy-Merckx-Straße einbogen. Seit einer Woche war er nicht mehr hier gewesen und jetzt hatte das Gebäude seinen dräuenden Schrecken für ihn verloren. Jahrelang war er fast jeden Tag an der Baustelle aufgekreuzt und hatte sich mit allen möglichen Schwierigkeiten herumgeplagt, aber das lag jetzt hinter ihm. Und selbst als er begann, Rebecca auf Details des Eingangsbereichs hinzuweisen und von den Überlegungen zu berichten, die zu seiner heutigen Gestalt geführt hatten, regten ihn die Kompromisse und Zugeständnisse, die er damals machen musste, nicht mehr auf. Das alles schien ihm plötzlich lächerlich klein, denn die Halle als Ganzes war ja gelungen. Darauf konnte er stolz sein. Und Rebecca schien ihm darin recht zu geben. Geduldig und gleichmütig hörte sie sich seinen Vortrag an und folgte seinen Schritten durch die zahllosen Korridore und Räume der Sportanlage. In Rebecca regte sich leise Langeweile, als sie bei der Lichtzentrale anlangten. Hinter einer Stahltür lag ein schmuckloser Raum ohne Fenster, den man mit seinen Mischpulten für die Lichtregie auch für ein Tonstudio hätte halten können. Sebastian, dessen Aufregung sich von Raum zu Raum gesteigert hatte, erreichte hier einen Höhepunkt. Er wollte Rebecca demonstrieren, welch immense Bedeutung das Licht in seinem Schaffen genoss. Mit den Händen malte er Strahlen in die stickige Luft einer imaginären Halle. Rebecca bemerkte ironisch, dass er als Architekt offensichtlich immer noch im Modell denke. Wollte er ihr nicht die Halle zeigen? Sebastian brach seine Demonstration abrupt ab. Ein wenig eingeschnappt erklärte er ihr, dass man natürlich auch sofort zur Hauptsache kommen könne, wenn sie das hier nicht interessiere. Damit drehte er sich weg und bat sie, ihm zu folgen. Auf dem Weg bereute Sebastian bereits seine schroffe Reaktion. Er wusste aber auch nicht, wie er das wieder ausbügeln konnte. Jetzt wollte er die Sache nur noch möglichst unverkrampft zu Ende bringen. Es war ohnehin eine Schnapsidee gewesen. Für Rebecca war die Situation weit weniger ungewöhnlich. Sie hatte endlich wieder die Regie übernommen und bestimmte den Kurs. Das gefiel ihr weit mehr als der einstündige Vortrag, den sie ja doch nur schnell vergessen würde. Sie fragte sich, wie der Skipper die Führung aufgenommen hätte und war froh, ihn nicht mitgenommen zu haben. Er hätte Sebastian nur mit Zwischenfragen aus dem Konzept gebracht und das ganze Prozedere in die Länge gezogen. Außerdem wäre es nie zu dem gekommen, was nun vorfiel. Das Zwielicht des Winternachmittags verlieh der riesigen leeren Arena eine Aura von Verzauberung und Fremdheit. Rebecca war fast genauso überwältigt wie Sebastian, der die Halle so noch nie erlebt hatte. Draußen ging die Sonne unter und das Licht ließ nach. Die hereinbrechende Dunkelheit erinnerte Sebastian an sein Vorhaben. Er versuchte vom Lichtpult neben den VIP-Logen aus, das Leuchtelement unter der Decke einzuschalten. Aber es war immer noch nicht mit Strom versorgt. Sebastian bemühte sich gar nicht erst, seine Wut zu unterdrücken. Er schmückte seine Tirade über die Saumseligkeit der Handwerker sogar noch aus. Vielleicht, weil er seine Schroffheit von vorhin nachträglich vor Rebecca zu rechtfertigen suchte. Achselzuckend beteuerte Rebecca, dass sie sich die Wirkung der Murano-Leuchte auch so vorstellen könne. Er habe sie ja ausführlich beschrieben. Es hätte gar nicht dieser Achtlosigkeit bedurft, um ihn zu einer halsbrecherischen Aktion zu veranlassen, die ihm eben in den Sinn gekommen war. Die Hebebühne war wieder für einige Arbeiten im Saal. Sebastian wollte selbst Hand anlegen und die Verkabelung seines Objektes übernehmen. Rebecca war beeindruckt von Sebastians zupackendem Wesen, das sich von Widrigkeiten nicht entmutigen, sondern anspornen ließ. Sie fragte sich allerdings, was sie hier zu suchen hatte, während ein Mann, den sie kaum kannte, sich an der Hallendecke an Kabeln zu schaffen machte. Sie hatte ja nicht einmal eine Illustrierte dabei. Kurzerhand beschloss sie, Sebastian auf der Plattform Gesellschaft zu leisten. Sebastians erster Impuls war es, die ganze Sache abzublasen. Was sollte er als Baumeister hier den Klempner spielen? Er wollte Rebecca doch bloß sein Velodrom zeigen und das war geschehen. Andererseits erschien ihm die Aussicht, mit dieser schönen Frau zum Licht emporgehoben zu werden, fast wie ein Abenteuer von homerischen Dimensionen. Rebecca hatte sich in seiner Anschauung mit einem Mal grundlegend verändert. Sie war zu einer Kameradin geworden, die ihn auf seinem Weg nicht nur begleitete, sondern ihn auch unterstützte. Diese Frau hatte die gleichen Anliegen wie er. Dabei verkannte er, dass Rebecca nicht wegen seines Lichtobjekts mitkam, das sie nebenbei gesagt noch gar nicht wahrgenommen hatte, sondern aus Furcht vor aufgezwungener Muße. Die Plattform setzte sich mit leichtem Ruckeln in Bewegung und fuhr empor. Rebecca blickte auf die unbesetzten Schalensitze der Ränge, die sie anzustarren schienen wie Zirkusbesucher eine Trapezartistin. Sie dachte daran, wie sie dieses Erlebnis für den Skipper und ihre anderen Freunde aufbereiten würde. Als sie oben waren, kümmerte Sebastian sich um die Lampe. Es waren nur noch zwei Stecker mit Buchsen zu verbinden. Aber Sebastian hatte vergessen, unten abzuschalten, sodass beim ersten Kontakt das Licht erstrahlte. Rebecca war geblendet von den Strahlen, die sie aus nächster Nähe trafen. Das Licht, das durch das milchige Glas flutete, schien auch Rebekkas Körper zu durchdringen. Sebastian trat zu ihr. Er war nicht nur durch die körperliche Anstrengung erhitzt und sein gerötetes Gesicht wurde vom Licht geradezu verklärt. Rebekka blinzelte. Er fragte sie, was sie davon halte. Rebekka spürte die Wärme, die von dem Glaskörper ausströmte, und fand keine Worte. Es bedurfte nur eines kleinen Schrittes, um Sebastian ganz nah zu sein. Sie roch seine Aufregung, seine Unsicherheit und seine zitternde Gier. Ohne Zögern nahm sie seinen Nacken und öffnete ihren Mund. Sebastian war überwältigt. Keine Frau hatte sich ihm je so ausgeliefert. Noch während er sie küsste, beschloss er, sie nie wieder gehen zu lassen.
Dieses Hörbuch unterstützt die Initiative Solidarität stimmt e.V. Kollegial produziert von 48 Hearts Productions und Speaker Search. Gelesen von Gunnar Solka. Regie Susanne Hauff.